Tatsächliche Beweise für Großzügigkeit fehlen in Jones Geschichte und die Lücke wird durch eine Vermutung gefüllt, die der subjektiven, emotionalen Reaktion auf sie entspricht. In anderen Situationen sammeln sich nach und nach Hinweise an und die Interpretation wird von der Emotion bestimmt, die mit dem ersten Eindruck verbunden ist. In einem klassischen psychologischen Experiment, das nichts von seiner Relevanz eingebüßt hat, präsentierte Solomon Asch seinen Probanden Beschreibungen von zwei Menschen und bat sie, ihre Persönlichkeit zu beurteilen. Was halten Sie von Alan und Ben? Alan: intelligent, fleißig, impulsiv, kritisch, eigensinnig, neidisch. Ben: neidisch, eigensinnig, kritisch, impulsiv, fleißig, intelligent. Wenn Sie wie die meisten von uns sind, haben Sie eine viel günstigere Meinung von Alan als von Ben. Die ersten Merkmale in der Liste verändern die Bedeutung der später auftauchenden Merkmale. Der Eigensinn einer intelligenten Person wird vermutlich als gerechtfertigt beurteilt und ruft vielleicht sogar Respekt hervor. Aber Intelligenz bei einer neidischen und eigensinnigen Person macht sie gefährlicher. Der Halo-Effekt ist auch ein Beispiel für unterdrückte Ambiguität. Wie das Substantiv Bank ist auch das Adjektiv eigensinnig doppeldeutig und wird in einer Weise interpretiert, die in den Kontext passt. Es gibt viele Variationen dieses Forschungsthemas. Teilnehmer einer Studie sollten zunächst die ersten drei Adjektive betrachten, die Alan beschreiben. Anschließend sollten sie die letzten drei Adjektive betrachten, die, wie ihnen gesagt wurde, eine andere Person charakterisieren sollten. Als sie sich die beiden Personen vorgestellt hatten, wurden die Teilnehmer gefragt, ob es plausibel sei, dass alle sechs Adjektive auf eine Person zutreffen. Und die meisten hielten dies für unmöglich. Die Abfolge, in der wir die Merkmale einer Person zur Kenntnis nehmen, ist oftmals vom Zufall abhängig. Aber die Abfolge ist wichtig, weil der Halo-Effekt die Bedeutung des ersten Eindrucks verstärkt, manchmal so weit, dass nachfolgende Informationen größtenteils unberücksichtigt bleiben. Zu Beginn meiner Laufbahn als Professor zensierte ich Prüfungsaufsätze von Studenten in der üblichen Weise. Ich nahm mir jeweils ein Testheft vor und las sämtliche Aufsätze dieses Studenten direkt nacheinander, wobei ich sie einen nach dem anderen zensierte. Dann berechnete ich die Gesamtnote und ging weiter zum nächsten Studenten. Schließlich fiel mir auf, dass meine Benotungen der Aufsätze in jedem Heft verblüffend einheitlich waren. Mich beschlich der Verdacht, dass meine Benotung von einem Halo-Effekt beeinflusst wurde und dass die erste Frage, die ich zensierte, sich unverhältnismäßig stark auf die Gesamtnote auswirkte. Der Mechanismus war einfach. Wenn ich den ersten Aufsatz gut benotet hatte, gab ich dem Studenten einen Vertrauensbonus, wenn ich später auf eine vage oder zweideutige Formulierung stieß. Das schien vernünftig zu sein. Ein Student, der einen so guten ersten Aufsatz geschrieben hatte, würde doch im zweiten keinen dummen Fehler machen. Aber meine Vorgehensweise war höchst problematisch. Wenn ein Student zwei Arbeiten geschrieben hatte, von denen eine gut und eine schlecht war, käme ich, je nachdem, welche Arbeit ich zuerst las, zu unterschiedlichen Endnoten. Ich hatte den Studenten gesagt, die beiden Aufsätze zählten gleich. Aber das stimmte nicht. Der erste wirkte sich viel stärker auf die Endnote aus als der zweite. Das war unannehmbar. Ich entschied mich für eine neue Vorgehensweise. Statt die Hefte nacheinander von Anfang bis Ende zu lesen, las und benotete ich zunächst die ersten Aufsätze aller Studenten und nahm mir dann die zweiten vor. Ich schrieb die Punktzahlen jeweils auf die Innenseite der Rückseite, damit ich nicht einmal unbewusst voreingenommen wäre, wenn ich den zweiten Aufsatz las. Bald nachdem ich auf die neue Methode umgestellt hatte, machte ich eine befremdliche Entdeckung. Ich vertraute meiner Benotung jetzt viel weniger als früher. Der Grund dafür war, dass ich jetzt häufig ein Unbehagen verspürte, das ich bis dahin nicht gekannt hatte. Wenn ich enttäuscht war über den zweiten Aufsatz eines Studenten und die Rückseite des Heftes aufschlug, um eine schlechte Zensur einzutragen, fiel mir hin und wieder auf, dass ich den ersten Aufsatz dieses Studenten sehr gut bewertet hatte. Mir fiel auch auf, dass ich versucht war, die Diskrepanz zu verringern, indem ich die Note, die ich noch nicht hingeschrieben hatte, änderte, und es fiel mir schwer, der einfachen Regel zu folgen, nie dieser Versuchung nachzugeben. Meine Zensuren für die Aufsätze eines bestimmten Studenten schwankten oftmals erheblich. Diese mangelnde Kohärenz verunsicherte und frustrierte mich. Ich war jetzt weniger zufrieden und weniger überzeugt von meinen Zensuren als früher, aber ich erkannte, dass dies ein gutes Zeichen war, ein Hinweis darauf, dass die neue Vorgehensweise besser war. Die Konsistenz, die ich früher erlebt hatte, trug. Sie erzeugte ein Gefühl kognitiver Leichtigkeit und mein System 2 war froh, ohne weitere Anstrengung die Endnote zu akzeptieren. Indem ich mich bei der Bewertung der späteren Aufsätze stark von der ersten Zensur beeinflussen ließ, ersparte ich mir die Dissonanz, die mit der Erkenntnis verbunden gewesen wäre, dass ein und derselbe Student einige Fragen sehr gut und andere schlecht beantwortete. Die unangenehme Inkonsistenz, die enthüllt wurde, als ich auf die neue Vorgehensweise umstellte, war real. Sie spiegelte sowohl die Tatsache wider, dass eine einzelne Frage den Wissensstand eines Studenten nicht hinreichend erfassen kann, als auch die Unzuverlässigkeit meiner eigenen Notengebung. Die Vorgehensweise, die ich wählte, um den Halo-Effekt abzuschwächen, entspricht einem allgemeinen Grundsatz. Fehler dekorrelieren. Um zu verstehen, wie dieses Prinzip funktioniert, stellen Sie sich eine große Zahl von Beobachtern vor, denen Glasgefäße gezeigt werden, die Pennies enthalten und die die Anzahl der Pennies in jedem Gefäß schätzen sollen. Wie James Surowiecki in seinem Bestseller »Die Weisheit der Vielen« schrieb, schneiden Einzelpersonen bei diesen Aufgaben sehr schlecht ab, während Pools individueller Urteile erstaunlich richtige Ergebnisse liefern. Einige Personen schätzen die tatsächliche Zahl viel zu hoch, andere schätzen sie zu niedrig. Aber wenn viele Urteile gemittelt werden, ist der Mittelwert im Allgemeinen recht nah an der Lösung. Der Mechanismus ist einfach. Alle Personen betrachten dasselbe Gefäß und alle ihre Urteile haben eine gemeinsame Basis. Andererseits sind die Fehler, die einzelne Personen machen, unabhängig von den Fehlern, die andere machen, und, sofern kein systematischer Fehler vorliegt, heben sich tendenziell gegenseitig auf. Aber die Magie der Fehlerreduktion funktioniert nur dann gut, wenn die Beobachtungen unabhängig voneinander sind und ihre Fehler nicht miteinander korrelieren. Wenn alle Beobachter den gleichen Urteilsfehler begehen, wird dieser durch die Anhäufung von Urteilen nicht vermindert. Wenn man den Beobachtern erlaubt, sich gegenseitig wirksam zu beeinflussen, verringert dies die Größe der Stichprobe und damit die Genauigkeit der Gruppenschätzung. Um aus vielen verschiedenen Datenquellen die nützlichsten Informationen zu gewinnen, sollte man immer versuchen, diese Quellen unabhängig voneinander zu machen. Diese Regel gilt für jedes gute polizeiliche Ermittlungsverfahren. Wenn es mehrere Zeugen für eine Tat gibt, dürfen diese nicht miteinander sprechen, bevor sie ihre Aussage machen. Dies soll nicht nur geheimes Zusammenwirken gegnerischer Zeugen verhindern, es soll auch unvoreingenommene Zeugen davon abhalten, sich gegenseitig zu beeinflussen. Zeugen, die sich über Erlebnisse austauschen, machen bei ihren Aussagen ähnliche Fehler und vermindern so den Gesamtwert der von ihnen gelieferten Informationen. Es ist immer gut, die Redundanz von Informationsquellen zu verringern. Das Prinzip unabhängiger Urteile und dekorrelierter Fehler lässt sich unmittelbar anwenden, um Sitzungen effektiver zu gestalten. Eine Aktivität, mit der Führungskräfte in Organisationen einen Großteil ihrer Arbeitstage verbringen. Schon eine einfache Regel hilft. Bevor ein Problem erörtert wird, sollten alle Ausschussmitglieder eine sehr kurze Zusammenfassung ihres Standpunktes zu Papier bringen. Dieses Verfahren sorgt dafür, dass die Vielfalt der Kenntnisse und Meinungen innerhalb der Gruppe optimal genutzt wird. Die gängige Praxis offener Diskussionen gibt den Meinungen derjenigen, die als Erste zu Wort kommen und ihren Standpunkt sehr bestimmt artikulieren und andere dadurch dazu veranlassen, sich hinter ihnen einzureihen, zu viel Gewicht. What you see is all there is.